Eigentlich wollte ich mit einem viel eindrucksvolleren Bild in meine Predigt starten, als mit dem Unvermögen oder mit dem Missgeschick, keine Zwiebeln schneiden zu können. Vielleicht kann aber gerade dieses Bild oder dieses Missgeschick etwas wesentlich deutlicher machen, was unseren Alltag angeht. Als ich am vergangenen Montag mein Mittagessen zubereiten wollte, habe ich mir gedacht, ich schneide dazu auch ein paar Zwiebeln, die ich in der Pfanne anbraten kann. Jetzt ist, für jeden, der schon ein paar Mal Zwiebeln geschnitten hat, das eine ganz relativ simple Sache. Und man hat eine gewisse Routine da drin. Wenn man aber meint, alles im Griff zu haben und alle Tipps schon im Kopf zu haben, dann kann es, wie mir, ganz schnell passieren, dass man einen Fehler macht und dieser Fehler richtig wehtut. Als ich mit vollem Elan dabei war und die Zwiebeln so schnitt, dann dachte ich mir, naja, kurz woanders mit meinen Gedanken und zack, war die Klinge im Finger. Wie sich jeder vorstellen konnte, war das ziemlich schmerzhaft und hat sofort angefangen zu bluten. Und just in diesem Moment kamen mir alle wichtigen Hinweise in den Kopf. Denk dran, das ist ein sehr scharfes Messer. Man krümmt die Finger doch und schiebt die Zwiebel oder das zu Schneidende vor sich her. Pass gut auf und mach ja nicht zu schnell. Du bist kein Profikoch. All das, was ich hätte beachten sollen und was ich meiner Meinung nach auch beachtet habe, kam natürlich in diesem Moment mir vor die Augen. Jeden Tipp, den ich schon mal in einem Video gesehen habe oder den mir schon jemand mal gesagt hatte, war präsent. Doch all das half mir überhaupt nicht mehr, weil ich hatte mir schon in den Finger geschnitten. Das Missgeschick war geschehen und ich konnte es nicht mehr rückgängig machen. Ich hatte ja nur einen kurzen Moment die Konzentration nicht aufrechterhalten. Mir kurz Gedanken gemacht, was der nächste Schritt ist, und meine Schnippelarbeit war in einem Unfall geendet. Zum Glück aber haben wir einen guten Arzt in der Gemeinde, so konnte ich ganz schnell zum Hans-Peter in die Praxis fahren und er hat mich gut versorgt. Ein kleiner Fehler kann manchmal verheerende Auswirkungen haben. Ganz ähnlich ergeht es uns auch manchmal in unserem christlichen Alltagsleben. Wir haben gewisse Routinen erstellt, nach denen unser Alltag strukturiert ist. Wir wissen, wie Sachen abzulaufen haben. Der Glaube hat auch seine feste Zeiten und seine Rituale. Natürlich gehört dazu das morgend- und abendliche Gebet, die Lese der Tageslosung oder der Gang zum Gottesdienst. Alles Weite wiederum ist dann irgendwie normaler Alltag. Da können sich schon manchmal kleinere Fehler einschleichen oder man lässt irgendwie ein paar Sachen schleifen. Man nimmt das nicht mehr so genau, man nimmt sich selber nicht mehr so ernst oder man ist um des Liebens, Friedens willen ein Ja-Sager oder gar ein Schweiger geworden. Also eine Person, die nicht mehr wie früher nachfragt oder sich zu Wort meldet, wenn sie etwas anders sieht, nein, die einfach abnickt. Man ist zufrieden mit dem, was so alles erreicht worden ist, wünscht sich alles nur noch schön zu verwalten und am Leben halten zu können. Und allein der Gedanke, etwas neu zu machen oder etwas zu erneuern oder etwas anders zu machen, erlaubt sich schon gar nicht mehr, weil man will doch endlich mal seine Ruhe haben. Oder man ist unzufrieden und fühlt sich nicht mehr wohl in den Reihen, die man doch vor so vielen Jahren noch richtig gerne besucht hat. Aber etwas zu sagen, was einem stört oder was einem Unbehagen bereitet, könnte zu Unruhe führen. Und das will man gar nicht mehr. Man will dieser Unruhe aus dem Weg gehen. Vor solchen Einstellungen und Haltungen habe ich gewissen Respekt und ein wenig Bedenken. Gerade im Ausblick auf das vor uns liegende Jahr, wenn man im Rückblick so ein hohes und Jubiläumsjahr gefeiert hat. Denkt man nämlich an all das, was letztes Jahr geschehen ist, dann kommt doch schnell der Wunsch auf, dieses Jahr endlich mal wieder ruhig angehen zu lassen. Sich wieder mal auf das zu beschränken, was doch wesentlich ist. Und dieser Wunsch ist vollkommen ernst zu nehmen und berechtigt. Aber was verbinden wir alles mit diesem Wunsch? Ist es das Ausruhen von den großen Attraktionen, die wir hatten? Ist es der Wunsch nach weniger Diensten an einem Sonntagmorgen, an einem Wochenende oder in der Gemeinde generell? Oder ist es gar der Wunsch, sich nur noch im Gottesdienst berieseln zu lassen und sonst nichts mehr machen zu wollen? Und auch in der Gefahr, dass ich mich wiederhole, diese Gedanken sind vollkommen nachvollziehbar und berechtigt. und sie sind in keinster Weise als rein negativ abzustempeln. Wenn man bedenkt, was alles letztes Jahr gelaufen ist, dann ist es doch nur eine normale Reaktion, eine völlig normale Reaktion, die natürlich und menschlich ist. Und soweit ich mich hier umgucke, sind wir alle Menschen hier. Und dann ist da ein Wunsch legitim. Und gerade weil das so ist, sollten wir einmal darüber nachdenken, welche Richtung wir nach diesem Jubiläumsjahr einschlagen wollen. Ich befürchte nämlich, dass wenn wir uns einfach nur ausruhen wollen, auch das geistliche Leben einschlafen kann. Und genau da steckt für mich der Fehler drin. So sehr wir uns auch in den Gottesdiensten und in einzelnen Gemeindestunden auftanken dürfen und wo wir uns wieder heimisch fühlen dürfen, weil wir das im Fokus haben, so sehr sollten wir darauf achten, durch diese Stunden nicht übersättigt zu werden. All das, was wir aufnehmen, ob Wort oder Weisung, stärkt unseren Glauben, ja. Und dieser Glaube wiederum soll aber in unserem Alltag sichtbar werden. Denn der Glaube und die Tat gehören untrennbar zusammen. Wenn ich meine, alles über das Zwiebelschneiden zu wissen, jeden Tipp schon mal gehört und aufgenommen habe und mir trotzdem in den Finger schneide, könnte das einfach nur Pech sein. Es könnte aber auch zeigen, dass ich mich mit dem Thema nochmal neu auseinandersetzen sollte und keinen Tipp als "kenne ich doch eh schon" abstempeln sollte. Da wir im vergangenen Jahr eine Vielzahl an Zeit und Geld investiert haben, sollten wir jetzt nicht den Fehler machen und meinen, das reicht aber jetzt für die nächsten paar Jahre erstmal. Denn dann werden die Menschen außerhalb dieser Gemeinde und außerhalb unserer Gemeinde schnell merken, dass unsere Aktion, mit denen wir ins Dorf hineinwirken wollten, doch irgendwie nur Heuchelei war und nicht der wahren Nächstenliebe geschuldet waren. Ich möchte uns ermutigen, die begonnene Arbeit vom letzten Jahr fortzuführen, den Glauben weiterhin durch die aktive Tat in unsere Nachbarschaft zu tragen und den Menschen außerhalb von Veranstaltungen und Terminen verstehen zu geben, Gott hat dich ganz besonders gern. Im Jakobusbrief, der bekanntlich sehr für das aktive Handeln steht, wird eben beschrieben, wie wichtig es ist, nicht beim Glauben allein stehen zu bleiben, sondern den Glauben in die aktive Tat umzusetzen. Deshalb lese ich aus Kapitel 2 die Verse 14 bis 24. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genug anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Tat vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Glaubens für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Ein sehr starker und anregender Abschnitt. Gott lässt uns durch Jakobus mitteilen, dass der Glaube allein eben nicht ausreicht. Es soll, darf und kann nicht nur beim Glauben bleiben. Wer also meint, dass der Glaube, den ich allein besitze, um Gott wohlgefällig zu ist, ausreicht, der ist leider auf dem sogenannten Holzweg. Er befindet sich zwar mit sich selbst im Reinen, weil er sagt, naja, ich glaube Gott und das ist schon meine Eintrittskarte in den Himmel. Aber in Wahrheit belügt er sich damit selbst. Was würdet ihr denn jemandem sagen, der vor euch steht und sagt, ich habe alles Wissenswerte über das Schwimmen gelesen? Und wenn ihr dann fragt, ob er schon mal geschwommen ist oder ob er schon mal im Wasser war, er nur müde lächelnd antworten kann, mein angelesenes Wissen wird mir schon helfen, wenn es darauf ankommt. Ist es nicht merkwürdig, dass in so einer Situation jeder von uns bemüht wäre, dem Gegenüber begreiflich zu machen, dass er ohne Training kein Schwimmen überleben kann, nicht ordentlich schwimmen kann und das nicht überlebt, wenn er im Wasser ist? Keiner von uns würde ihm doch zustimmen und sagen, na klar, du hast dir alles Wissenswerte angelesen, das reicht, wenn du alles weißt, dann kannst du auch schwimmen. Ich gehe davon aus, dass jeder hier in den Reihen sein eigenes Beispiel vor Augen hat, wo es nicht nur reicht, die bloße Theorie zu kennen, wo es im Alltag, ob auf der Arbeit, in den Schulen, in der Familie nicht reicht, nur theoretisch zu wissen, wie etwas läuft, sondern die Praxis haben muss. Wenn es dann aber um unser Leben als Nachfolger Jesu geht, dann ist alles natürlich anders. Hier reicht es uns häufig, dass Gott uns in Matthäus 28 in den Versen 19 und 20 folgenden Auftrag gegeben hat, und zwar das zu wissen. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das Wissen um diesen Auftrag ist das eine. Das Umsetzen ist das andere und das, woran es dann häufig hakt. In der Theorie, also in unseren Gottesdiensten, in unseren Bibelstunden, in unseren Gebetskreisen, in den anderen Veranstaltungen und in vielem mehr, hören wir immer wieder von diesem Auftrag und wir wissen darum. Die Umsetzung in die Praxis ist das, woran es dann meistens hapert, weil wir gerne sagen, lass das doch lieber mal jemand anders machen. Doch wenn wir die Worte des Jakobus hier noch einmal lesen, steht es doch genau da in Vers 14. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube alleine ihn retten? Oder wie es Vers 18 beschreibt, vielleicht hält mir jemand entgegen. Der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Wir müssen uns nicht nur dem stellen, wozu Gott uns hier in Jakobus auffordert. Wir sollten uns auch bewusst sein, dass keine Tat auch eine Handlung ist. Denn wie willst du jemandem erklären, dass du an Jesus glaubst und er ihn liebt, ihm aber zur Zeit der Not keine Unterkunft, keine Nahrung und keine Kleidung anbietest, obwohl du es vielleicht sogar im Überfluss hast? Wenn wir jetzt meinen, Gott überfordert uns aber ganz schön und wir vielleicht anfangen zu murren wie das Volk Israel in der Wüste, weil er uns über alle Maßen herausfordert, dann lasst uns doch mal in unser Gesetz zur Straßenverkehrsordnung reingucken. Da habe ich mir mal einen Paragraphen rausgepickt, 323c. Da steht Folgendes zur unterlassenen Hilfeleistung und Behinderung von hilfeleistenden Personen. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will. Gott fordert uns heraus, und bestraft uns nicht. Das Gesetz fordert uns auf und bestraft uns, wenn wir nicht so handeln. Gott ist gnädig. Und trotzdem will ich die Reaktion eines Polizisten nicht miterleben, wenn einer angehalten wird und gefragt wird, warum er nicht geholfen hat, und der Angehaltene antwortet: Ich habe fest daran geglaubt, dass der Wagen hinter mir den Leuten helfen wird. Wissen Sie, ich bin nicht so der aktive Mensch. Ich gebe lieber anderen die Chance zu helfen. Die Antwort des Polizisten könnte genauso wie aus Vers 20 lauten: Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Sicherlich wird die Antwort des Polizisten ein wenig der Situation angepasst sein, aber nicht weniger klar. Denn wo die Tat fehlt, ist der Glaube nutzlos. Und wo wir meinen, dass die Arbeit lieber von anderen zu verrichten sei, da machen wir uns vielleicht sogar mitschuldig, wenn Mitarbeiter oder Leiter ihren Anforderungen nicht mehr gerecht werden können, weil sie überfordert werden. Weil sie das nicht mehr leisten können, was sie sich vorgenommen haben, weil ihnen immer und immer mehr aufgelastet wird. Wenn Jakobus in den Versen 21 bis 23 also davon spricht, dass man den Glauben von Abraham sehen konnte, weil er bereit war, seinen Sohn zu opfern, können wir davon ausgehen, dass es auch uns etwas kosten kann, den Glauben in die Tat umzusetzen. Gott war mehr als gnädig zu Abraham, als er ihn abhielt, seinen Sohn wirklich zu opfern. Genauso wird er uns gnädig sein und uns ebenfalls die Taten anrechnen und die Kraft geben für das, was wir brauchen, und um unseren Glauben aktiv zu leben. Lasst uns im Hinblick auf das vor uns liegende Jahr also ein paar wichtige Dinge nicht vergessen. Wir dürfen Gottes Auftrag nicht aus den Augen verlieren. Der Glaube ohne die Werke ist nutzlos, und die Nächstenliebe darf niemals pausieren. Wenn wir uns an die drei Sätze erinnern und einmal versuchen, wo wir unseren Glauben aktiv leben können, wird Gott uns Aufgaben zeigen, die er für uns vorbereitet hat. Und er wird uns den Segen schenken, den wir dazu brauchen, um sein Wort und seine Liebe weiterzugeben, was wir nämlich tun sollen und auch tun dürfen. Amen.